Und K11, wie sieht's aus? Hast du alles vorbereitet? Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind schon ganz schön gespannt, wer denn jetzt eigentlich die Premium-Mitgliedschaften in unserem Gewinnspiel gewonnen hat.
Ich bin ebenfalls schon ganz aufgeregt. Ich bemerke vermehrte Stromimpulse in meinen Schaltkreisen. Ich fühle mich wie... Wie lautet das Sprichwort der Menschen? Als könnte ich mit einer Tröte Kröten blasen.
Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber aufgeregt bin ich auch schon. Okay, hast du alles vorbereitet? Dann lass uns doch mal die Namen ziehen.
Nun, ich bin bestens vorbereitet. Schauen Sie, was ich gefunden habe.
Ein Lotterierad? Wo hast du das denn her?
Nun, das habe ich von meiner Reise mitgebracht. Wir Droiden sind immer bestens vorbereitet, aber das muss ich ja wohl kaum noch erzählen.
Okay, ich bin beeindruckt. Das heißt, du wirfst alle Namen rein und drehst dann?
Ganz genau. Die Namen der Teilnehmenden befinden sich in diesen Bällen, die wir nun in das Rad hineinlegen werden. Und dann losen wir aus, indem wir diese Kurbel drehen. Oh, ich bin ja so aufgeregt. Lassen Sie mich die Kurbel drehen.
Da, Kyle, warte, meine Hand!
Hier ist der erste Ball. Verlesen Sie doch den Namen.
Ach, ja, mach ich ja. Mach doch langsam. Okay, der erste Name ist... K11, kannst du mir einen Trommelwirbel geben?
Natürlich.
Mats Erb.
Und nun, Meister Jade, schnell, die zweite Kugel.
Der Droide ist verrückt geworden. Ich sollte mal deine Schaltkreise überprüfen lassen. Okay, zweite Kugel. K11, Trommelwirbel. Der zweite Name lautet... Atreyu. Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Ihr habt eine sechsmonatige Premium-Mitgliedschaft gewonnen. Bitte schreibt mir, falls ihr das nicht ohnehin schon getan habt, eine E-Mail mit euren Kontaktdaten. Meine E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Damit herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Und viel Spaß mit der neuen Folge. Einschlafen mit Star Wars. Der Podcast. Jetzt abonnieren und bewerten. Galaktische Grüße, ich bin Marvin. Und in dieser Folge erzähle ich dir vom legendären Millennium-Falken. Möge die Nacht mit dir sein. Der Inhalt dieser Folge ist Legends. Wusstest du schon, dass dieser Podcast freiwillig auf Werbung verzichtet? Das heißt aber nicht, dass ich keine Unterstützung brauche. Wenn du magst, kannst du diesen Podcast mit einer Premium-Mitgliedschaft supporten. Die gibt es bei Steady oder bei Apple Podcasts. Dafür bekommst du unter anderem Zugriff auf den Premium-Podcast mit exklusiven Bonusfolgen, wie zum Beispiel in der nächsten Bonusfolge. Darin erzähle ich dir verschiedene Geschichten zum Millennium Falken. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Der Millennium Falke. Hilfe! Die Mühle ist ja nur Schrott. Luke Skywalker. Der Millennium Falke, manchmal auch rasender Falke oder einfach Falke genannt, war ein stark modifizierter YT-1300 Frachter mit der vom Hersteller festgelegten Seriennummer YT-49-2727-ZED, der nach zahlreichen Besitzerwechseln zuerst Senator Garmbel Iblis, Lando Calrissian und später dem Korellianer Han Solo gehörte. Das eher schlampig wirkende Äußere verbarg einen frisierten Antrieb, der das Schiff schon fast legendär machte und bei zahlreichen Schmuggelaufträgen seinem Besitzer gute Dienste leistete. Später flog Han Solo zusammen mit seinem Co-Piloten Chewbacca mit ihm für die Rebellenallianz in mehreren Schlachten während der Zeit der Rebellion. Auch die entscheidende Mission zur Zerstörung des zweiten Todessterns wurde mit diesem Schiff durchgeführt. Legendäre Missionen, ein legendäres Schiff, ein legendärer Pilot und ein legendärer Co-Pilot. Das ist die Grundlage für eines der ikonischsten Raumschiffmodelle des Star Wars-Universums. Beschreibung, das Design. Gebaut als leichter Frachter der Serie YT-1300 der koreanischen Ingenieursgesellschaft, hat der Falke im Laufe der Zeit sein Aussehen kaum verändert. Seine Form ähnelte einer Scheibe mit einem gespaltenen, keilförmigen Aufsatz an der Vorderseite. Die gesamte Schiffshülle war mit zunehmendem Alter allerdings von Einschlägen winziger Mikrometeoriten und schwächeren Lasertreffern übersät, die teilweise provisorisch und nicht besonders gut repariert wurden, was dem Schiff insgesamt ein recht ramponiertes Aussehen verlieh. Zwar hätte man die Hülle ausbessern können, aber dafür war Solo offensichtlich zu stolz, schließlich machte es den Falken in gewisser Hinsicht zu etwas Besonderem. Farblich war das Schiff eher unauffällig, die Hülle war in einem matten Weiß-Grau gehalten, das an manchen Stellen von rotbraunen Ersatzplatten abgelöst wurde. Während Solos Krise nach dem Tod seines Freundes Chewbacca wurde der Falke jedoch komplett schwarz angestrichen. Die Innenräume waren sicher nicht mit denen eines Reiseschiffs der Oberklasse vergleichbar. Die Einrichtung war sehr spartanisch und trug deutliche Gebrauchsspuren. Dennoch war das Innere sauber und nicht ungemütlich. Die Meinungen darüber unterschieden sich allerdings, je nachdem, wie viele Jahre derjenige schon an Bord verbracht hatte. Ich frage mich ja immer noch, wer den Falken eigentlich sauber hielt, denn ich kann mir Han Solo mit einem Besen in der Hand nicht wirklich vorstellen. Der Aufbau. Der Falke verfügt über zwei Zugänge durch die Andockringe an beiden Seiten des Rumpfes sowie ein großes Frachtladeschott zwischen den Mandibeln am Bug und einem Lastenaufzug mittschiffs an der Unterseite. Schwere und sperrige Objekte konnten dort aufgenommen und ins Innere geschoben werden, was mit Hilfe der Frachtladearme an den Innenseiten des Bugspalts bewerkstelligt wurde. Durch das geöffnete Schott gelangten die mehr oder weniger legalen Waren in einen Zwischenraum, in dem am Boden angebrachte metallene Transportwalzen das Schieben erleichterten. Von dort aus konnten Frachtstücke entweder durch eine Tür auf der linken Seite in einen Nebenfrachtraum oder nach rechts im Hauptfrachtraum untergebracht werden. Die Bezeichnungen waren dabei insofern irreführend, als dass der Hauptfrachtraum insgesamt weniger Platz bot. Der Nebenfrachtraum war, bedingt durch die Hüllenform, tortenstückförmig und wahrscheinlich der Raum, der am wenigsten von den Umbauten betroffen wurde. Einzig die Lebenserhaltungssysteme befanden sich hier, ansonsten war es ein gewöhnlicher Frachtraum. Darunter war ein Außenbord-Energieadapter eingebaut, über den das Schiff nach dem Andocken in einem Raumhafen oder an einer Raumstation versorgt wurde und seinen eigenen Reaktor zur Sicherheit und zum Sparen von Reaktantflüssigkeit herunterfahren konnte. Im Hauptfrachtraum war nur relativ wenig Stauraum vorhanden. Einerseits, da er einen Treffpunkt für Mannschaft und Passagiere darstellte, andererseits, da sich hier ein Maschinenkontrollpult und eine Sitzecke befanden. Die halbrunde Bank, die zwischen der Frachtladetür und dem Gang in Richtung Cockpit eingerichtet war, umschloss einen Dejarik-Holo-Spieltisch und lag der Ingenieursstation gegenüber. Der Holo-Spieltisch diente zum Zeitvertreib für Passagiere und Crew bei langen interstellaren Flügen und war auf Drängen von Han Solos Co-Piloten Chewbacca eingerichtet worden, der schon in seiner Jugend passionierter Dejarik-Spieler gewesen war. Folgte man von hier aus dem Gang auf der Backbordseite, gelangte man an der Backbord-Andock-Schleuse vorbei zu den Mannschaftsquartieren, die zwar kein Inbegriff von Luxus waren, jedoch auch nicht unkomfortabel. In drei in die Wand eingelassenen Kojen konnte sich die Crew entspannen oder schlafen, was bei längeren Flügen durchaus nötig war, und Kapitän Solo dienten sie sogar als dauerhaftes Quartier, da der Falke für ihn und Chewbacca eine Art Zuhause darstellte. Der nächste Abschnitt des gekrümmten Rundgangs führte zum Lastenaufzug für kleinere Stückfracht im hinteren Bereich des Schiffs. Dort befand sich auch der Hyperantrieb, der fast die gesamte Backbordseite am Heck einnahm und umständlich in die Lücke zwischen dem Gang und dem konventionellen Antrieb hereingequetscht worden war, der entlang der Rundung des Hecks verlief. Unter einer abnehmbaren Bodenplatte im erhöhten hinteren Bereich war eine Rettungskapsel für Notfälle untergebracht, die allerdings nicht alle Personen an Bord hätte aufnehmen können. Im Falle eines medizinischen Notfalls konnte auf eine Kälteschlafkapsel zurückgegriffen werden, um Schwerverletzte bis zum Erreichen der nächsten Krankenstation am Leben zu erhalten. Ein Bacta-Tank, wie man ihn manchmal auf größeren Schiffen findet, war jedoch nicht an Bord. Auf der Steuerbordseite angekommen, zweigte rechts ein Gang zur zweiten Andockschleuse ab, dessen Bodenplatten Teil der absenkbaren Laderampe waren. Nur ein kurzes Stück weiter folgte der Verbindungsgang zum Cockpit, das wie ein nach vorne gerichteter abgeschnittener Kegel vor der Andockschleuse aus dem Rumpf hervorstand. Vier Personen fanden in dem kleinen, mit Elektronik vollgestopften Raum Platz, wobei Pilot und Co-Pilot auf den vorderen beiden Sitzen nebeneinander saßen. Das Fenster erstreckte sich über die halbe Höhe des Cockpits und endete in der Länge etwa über den Pilotensitzen. Dadurch bot sich zwar theoretisch eine gute Übersicht, bedingt durch die Position des Cockpits aber, tatsächlich nur nach vorne, nach oben und zur rechten Seite hin. Dieser Umstand störte allerdings niemanden, da man dank guter Sensoren und schwenkbarer Geschütze mit eigenen Kanzeln nicht auf perfekte Sicht angewiesen war. Verließ man das Cockpit, lag der Zugang zu den Geschützkanzeln auf der gegenüberliegenden Seite des Hauptgangs. Ein schmaler Durchgang führte zu einem runden Schacht mit einer Leiter, die nach oben und nach unten führte. Für die Bedienung des unteren Vierlingslasers konnte man sich normal hinsetzen, während man sich für den oberen sozusagen in den Sitz legen musste und nach oben blickte. Auf dem letzten Stück Gang zwischen dem Cockpitzugang und dem Hauptfrachtraum befanden sich zwei scansichere Geheimfächer unter den Bodenplatten, die Calrissians Idee gewesen waren. Fast jeder Freiraum zwischen der Hülle in den Innenräumen war im Falken voll technischer Komponenten, deren Zahl und Ausmaße sich durch die Umbauten noch vergrößerte. Allein die Mandibeln am Bug beherbergten Dutzende Systeme, darunter auf beiden Seiten Hyperraumintegratoren, passive Sensorantennen, Landedüsen, Antivibrationsfeldgeneratoren, Deflektorschildprojektoren und Generatoren und zusätzliche Beschleunigungskompensatoren, die seit dem Einbau des stärkeren Antriebs benötigt wurden, um die Personen an Bord vor den mörderischen Beschleunigungskräften zu schützen. Die Technik. Würde es was nützen, wenn ich aussteige und schiebe? Leia Organa. Der Millennium Falke hatte bei einer Länge von 34,75 Metern lediglich eine Höhe von etwa 6,30 Metern und war dadurch recht stromlinienförmig, was Flüge innerhalb der Atmosphäre erleichterte und Treibstoff sparte. Insgesamt gesehen blieb im Laufe der Zeit kaum ein System oder ein Ausrüstungsgegenstand unverändert. Fast alles wurde modifiziert oder umgebaut, sodass der Falke schließlich außer der äußeren Form nur noch wenig mit einem gewöhnlichen YT-1300 gemeinsam hatte. Die Frachtkapazität von 100 Tonnen lag, bedingt durch die Vergrößerung des Antriebs, unter der des Serienmodells und war damit der einzige Wert, der sich durch die Umbauten verschlechtert hatte. Durch den stärkeren Hyperantrieb erreichte das Schiff eine Hyperantriebsklasse von 0,5, was eine doppelt so hohe Geschwindigkeit wie die imperialen Kriegsschiffe bedeutete, die es bestenfalls auf einen Wert von 1,0 brachten. Der besondere Trick dabei ist nicht die pure Leistungsfähigkeit des Generators, sondern die Verbesserung der physikalischen Eigenschaften des Schiffs im Hyperraum. Die Größe des Antriebs verdoppelte sich jedoch, ebenso wie die Anzahl der Wartungsstunden. Sehr zu Leidwesen des Co-Piloten und Mechanikers Chewbacca, der ständig an dem Schiff rumfummeln musste. Manchmal brachte Solo sogar den Antrieb notgedrungen mit einem Faustschlag zum Laufen. Ihn wurmte die mangelnde Zuverlässigkeit seines Schiffs natürlich genauso, wenn es auch seinem Stolz keinen Abbruch tat. Zu den weiteren Modifikationen zählten, neben verbesserten Deflektorschilden, auch ein beeindruckend leistungsfähiges Sensorsystem, dessen Hauptbestandteil die ausladende Sensorschüssel auf der vorderen Backbordseite war. Mit ihr und dem angeschlossenen Sensordatenverarbeitungsmodul bemerkte die Crew imperiale Schiffe lange, bevor sie in deren Überwachungsreichweite kamen, und konnten sie so sicher umgehen. Ein klarer Vorteil, besonders bei Flügen mit heißer Ware. Um den unter anderem aufgrund der neuen Sensoren drastisch gestiegenen Datenverkehr innerhalb des Schiffes zu verarbeiten, hatte Han Solo den Schiffskomputer vom Typ Hanks Vargel Superflow 4 mit drei zusätzlichen Druidengehirnen erweitert, was nicht selten zu Computerausfällen und Störungen führte, vor allem dann, wenn die Rechner miteinander stritten. Solo ließ über sie die meisten Schiffskontrollen auf das Cockpit umleiten, da es für ihn praktischer und weniger aufwendig war. Aus diesem Grund führten mehrere armdicke Kabel für Steuervorgänge, Systembefehle und Statusmeldungen durch den Freiraum zwischen der Hüllenverkleidung und der Innenwand des Cockpitzugangs. Bewaffnet war der Millennium Falke in erster Linie mit zwei, selbstverständlich illegalen, militärischen CEC-AG-2G Vierlings-Laserkanonen, die jeweils an drehbaren Gestellen auf der Ober- bzw. Unterseite in der Schiffsmitte montiert waren und je von zwei gestohlenen Energiezellen betrieben wurden. Zwischen den Mandibeln am Bug waren außerdem zwei versteckte Erschütterungsraketenwerfer angebracht, die jeweils vier Geschosse abfeuern konnten, die in Behältern ober- und unterhalb der Frachtladeöffnungen untergebracht waren. Zur Verteidigung gegen Gegner am Boden, zum Beispiel bei einer schnellen Flucht aus einem Raumhafen, konnte ein unterhalb des Cockpitzugangs auf der Steuerbordseite angebrachter Time- und Bug-Repetierblaster verwendet werden. Schutz vor empfindlichem Schaden, von Meteoriteneinschlägen zum Beispiel bis hin zum Beschuss durch feindliche Jäger, boten mehrere modifizierte Schildgeneratoren aus der Fertigung der Quad-Triebwerkswerften Novaldex und Nordoxicon mit direkt angeschlossenen Projektionselementen. Außerdem besaß das Schiff einen Traktorstrahl, den Han Solo später so modifizierte, dass er auch als Repulsorstrahl genutzt werden konnte. Auf diese Ausstattung wäre so mancher Kampfpilot neidisch gewesen, entsprach sie doch den höchsten militärischen Standards, von der Zuverlässigkeit des Millennium Falken einmal abgesehen. Der konventionelle Antrieb des Schiffes bestand aus zwei frisierten Sublichttriebwerken vom Typ Gyrodyne SRB-42, mit denen man sogar bei Unterlichtgeschwindigkeit die meisten Verfolger abhängen konnte. Entlang des Hecks verliefen zahlreiche Düsenelemente, die in einem Einschnitt mit trichterförmigem Querschnitt lagen. Der Treibstoff, ein gefährliches, instabiles Flüssigmetallgemisch, wurde in vier Tanks in der Nähe der unteren Geschützkanzel gespeichert und durch eine isolierte Treibstoffleitung zum Heck gepumpt. Im Bereich vor den Düsen wurde er dann mit Hilfe von vier aus dem Heck hervorstehenden Treibstoffverdichtungsstabilisatoren komprimiert und in die eigentlichen Triebwerke geführt, um dort die Schubkraft zu entfalten. Eine besondere Feinheit dieses Antriebssystems waren die Schubvektorplatten ober und unterhalb der Düsenauslässe, die mit starken Elektromagneten bestückt waren. Die dadurch ermöglichte Schubvektorsteuerung machte den Falken wendig und leicht manövrierbar, bei Verfolgungsjagden oft ein entscheidender Vorteil. Um den hohen Energieverbrauch der verbesserten und frisierten Systeme, vor allem den des Antriebs, zu decken, wurde ein Quad-X-Energiekern eingebaut, der fast die gesamte Schiffsmitte einnahm. Umgeben von großen Energiekonverterspulen und speziellen Kühlelementen versorgte dieser über Hochenergieleitungen die Schiffssysteme, wobei eine Überhitzung mithilfe der 6 Achtern liegenden runden Hitzeaustauschventilen verhindert wurde. Leitungen führten dazu von den Kühlelementen am Kern zu Abstrahlflächen unter den Gittern der Auslässe und entließen so überschüssige Wärme in den Weltraum. Ein Nebensystem war außerdem für die Kühlung der Treibstofftanks zuständig, die aufgrund ihres explosiven Inhalts auf keinen Fall zu warm werden durften. Eine kurze Geschichte des Millennium Falcon. Die ausführliche Geschichte des Millennium Falcon, angefangen bei Lando Calrissian bis zu seiner Beteiligung während der Yuuzhan-Vong-Invasion, erfährst du in der nächsten Premium-Folge. Als Ben Kenobi und Luke Skywalker im Jahr 0 vor der Schlacht von Yavin ein schnelles Transportmittel suchten, um Prinzessin Leias Hilferuf nach Alderaan weiterzugeben, fiel ihre Wahl auf Han Solo, den sie in Chalmuns Cantina trafen. Von den Imperialen verfolgt, hatten die beiden Reisenden wenig Zeit, beim Anblick des Falken zu zögern und begaben sich gemeinsam mit den Droiden R2-D2 und C-3PO rasch an Bord des Raumschiffes, das in ihren Augen nicht mehr als eine Schrottmühle war. Nachdem der Falke in der Rebellenbasis auf Yavin 4 gelandet und die immens wichtigen Daten des Todessterns den Rebellenstrategen übergeben worden waren, entschied sich Han, mit seinem Schiff nach Tatooine zurückzukehren und seine Schulden bei Jabba dem Hutten mit der großzügigen Belohnung der Allianz zu bezahlen. Während der unmittelbar folgenden Schlacht von Yavin sollte sich der Falke jedoch unerwartet als nützlich erweisen, denn die Meinung seines Besitzers hatte sich am Ende doch noch geändert, zum Glück. Als Vader im Begriff war, Luke mit seinem Jäger abzuschießen, zerstörte eine von Han abgefeuerte Salve aus den Vierlingslasern den Flügelmann des Sith Lords. Der Anflug auf den empfindlichen Lüftungsschacht gelang somit und der Todesstern ging in einer gewaltigen Explosion unter. Nach diesem erfolgreichen Einsatz gehörten sowohl der Falke als auch seine Piloten Han Solo und Chewbacca zur Rebellenallianz und leisteten ihr mehrfach wertvolle Unterstützung. Die Flucht von Hoth. Beim Angriff des Imperiums auf die Rebellenbasis auf dem Eisplaneten Hoth gelang es Han Solo mit dem Millennium Falcon mit Prinzessin Leia an Bord, die imperiale Blockade zu durchbrechen, jedoch wurde der Hyperantrieb dabei beschädigt. Nach der anschließenden Verfolgungsjagd durch ein Asteroidenfeld fanden die Insassen des Falcon ein Versteck in einem der Felsbrocken, flogen hinein und landeten. Dass dieser vermeintlich sichere Ort in Wahrheit eine riesige Weltraumschnecke war, wusste niemand, und der Falke entkam nur knapp den gewaltigen Zähnen des Asteroidenbewohners. Und um dem Sternenzerstörer zu entgehen, der ihnen gefolgt war, bediente sich Han einer einfachen, aber genialen List. Er parkte den Falken buchstäblich vor der Nase der Imperialen an der Rückseite der Kommandobrücke, die überrascht feststellen mussten, dass ihr Ziel sich scheinbar in Luft aufgelöst hatte. Als die Besatzung des Zerstörers sich daran machte, ihren Müll über Bord zu werfen, löste Han das Fahrwerk und ließ das Schiff zwischen den Müllportionen treiben, um nicht von dem Sternenzerstörer in den Hyperraum mitgenommen zu werden. Heimlich verfolgt allerdings von Boba Fetts Sklave 1, gelangten Leia, Han, Chewbacca, R2-D2 und C-3PO zur Wolkenstadt auf dem Gasplaneten Bespin, wo die nötigen Reparaturen durchgeführt werden sollten. Han konnte nicht ahnen, dass Lando Calrissian, ein Freund von ihm und der Vorbesitzer des Falken, von Vader dazu gezwungen wurde, ihn in eine Falle zu locken. Am Ende konnte der deaktivierte Hyperantrieb von R2-D2 zum Glück wieder einsatzbereit gemacht werden und die Gruppe sprang zum Sammelpunkt der Rebellenflotte und entkam damit dem imperialen Hinterhalt. Der Triumph der Rebellen. Als die Rebellenallianz beschloss, den zweiten Todesstern auch während der Bauphase über dem Waldmond Endor zu zerstören, meldete Han Solo sich freiwillig für den Einsatz in einem kleinen Stoßtrupp, der den Schild um die Station deaktivieren sollte. Lando wurde daher das Kommando über das Schiff übertragen und er sollte nach der Zerstörung des Schildgenerators auf Endor in den Todesstern eindringen und dort den Hauptreaktor zur Explosion bringen. Als der Schildgenerator schließlich ausgeschaltet wurde, flog der Falke, begleitet von 2 X-Flüglern, an einer noch nicht fertiggestellten Sektion in den Todesstern hinein. Wedge Antilles gelang es, die Schutzbarrieren des Reaktors unwirksam zu machen, sodass Lando das Feuer auf den eigentlichen Reaktorkern eröffnen konnte. Die folgende Explosion zerstörte die Raumstation. Die Besatzung des Falken, Wedge und Luke, der vor der Schlacht von Vader an Bord des Todessterns gebracht worden war, entkamen im letzten Moment. Dabei wurde die runde Antennenschüssel auf dem Dach des Falken abgebrochen, aber ich habe stark die Vermutung, dass diese kleine Beschädigung niemanden großartig interessierte. Wechselnde Besitzer und die Flucht von Jakku. Während der Jahre nach der Rebellion wechselte der Millennium Falke mehrfach den Besitzer. Zuerst stahl Janice Duquesne das Schiff aus dem Besitz Han Solos, jedoch wurde es ihm später durch die Irving-Brüder wieder abgenommen. Danach gelangte der Schrotthändler Anker Platt an den Frachter und bewahrte ihn am Nima-Außenposten auf Jakku auf. Im Jahr 34 nach der Schlacht von Yavin stahlen Rey, Finn und BB-8 den Falken, der nun eine rechteckige Antenne aufwies, als Fluchtfahrzeug, da sie von der Ersten Ordnung verfolgt wurden. Anschließend leisteten sie sich eine Verfolgungsjagd gegen angreifende TIE-Jäger der Ersten Ordnung über dem Schiffsfriedhof von Jakku. Dort flog Rey ein aufwendiges Manöver durch einen stillgelegten Supersternzerstörer hindurch. Nachdem sie von Jakku entkommen waren, wurden die Flüchtigen mit Hilfe eines Traktorstrahls in ein Transportschiff von Han Solo gezogen, der sich das Schiff wiederbeschaffen wollte. Ohne Widerstand überließen die drei dem Schmuggler und seinem Co-Piloten Chewbacca das Schiff, mit dem sie schließlich zu 5 zur Basis des Widerstands gegen die Erste Ordnung auf dem Planeten Dakar flogen. Möge die Nacht mit dir sein.